Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, Rudi Brani, aka Crazy Sonic. Ihr habt ja letzte Woche die Fernsehsendung Thema gesehen. Was für ein charmanter Auftritt von Flexbetreiber Tom Eller in der Sendung zum Thema Integration. Wir sahen bedrohliche Szenen rund um das Flex von jungen migrantischen Männern, die mit Fäusten und auch mehr auf Securities losgingen, bis hin zu Schilderungen von Raub und Diebstahl. Die Schuld? Laut Eller läge sie auch bei der Stadt, die das Lokal im Stich lasse. Doch ist das wirklich so einfach zu erklären? Haben nicht auch jahrelange Versäumnisse des Clubs zur allgemeinen Unsicherheit am Donaukanal beigetragen? Jetzt mit einem seiner sehr seltenen Interviews so dermaßen öffentlich nach außen zu schießen, wirkte doch eher ein wenig problematisch und unreflektiert, um ehrlich zu sein. Das finde ich dann am Ende doch richtig zum Runterspülen. Ja, apropos unheimlich, Halloween steht vor der Tür und die Stadt und ihre Clubs werden wohl wieder bald aus allen Nähten platzen, bevor dann allgemein das November-Depressionsloch wieder losgeht. Aber kann es denn überhaupt noch schlimmer werden? Viele Clubs beklagen Umsatzrückgänge. Selbst die gehypten Luxustempel des Sommers schwächeln im Winter. Die im Sommer noch mit ihren Gärtenpunkten schwächeln im Winter. Eine Ausnahme bildet vielleicht noch das etwas abgehobene Afro-House-Genre, das vielleicht auch durch Erinnerungen an laue Sommernächte noch Anziehungskraft besitzt. Aber dafür ist es ziemlich langweilig, oder? Ausgefallene Events wie die Viennale-Partys, die Gemma-Lugner-Raves oder auch die Kein-Sonntag-ohne-Techno-Events locken hingegen weiterhin die Massen an. Und das ganz ohne große Bookings. KSOT übrigens sind zuletzt auch in die Bundesländer emigriert und von Graz über Salzburg bis Linz stets ausgebucht. Und an Halloween rocken sie sowohl die Otterkringer Brauerei als auch die Tabakfabrik in Linz. Ja, aber doch während KSOT expandiert, scheint der Zenit in Wien vorerst erreicht. Nicht so rund, leider läuft es auch in der Prater-Sauna. Nach weiteren Führungs- und Bookerwechseln wird dort nun intensiv der Weg aus der Krise gesucht. Doch wohin man blickt, die Krise zieht Kreise. Kaum jemand geht noch so und vor allem so oft aus wie früher. Dazu kommen eine Berichterstattung über skurrile Club-Toiletten-Szenen, die ebenfalls nicht zu einem besseren Image beiträgt. Was genau meine ich damit? Nein, kein Runterspülen Teil 2, sondern die Verurteilung eines DJs wegen sexueller Übergriffe, unter anderem auch auf einer Clubtoilette. Abgebildet war wohl dabei eine, die der Prater-Sauna sehr ähnlich sieht. Der Mann war letztendlich, zur Überraschung vieler, dann doch geständig und versucht nun nach Absitzen der Freiheitsstrafe, sich mit Hilfe einer Therapie neu zu orientieren. Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang die Techno-MeToo-Bewegung erwähnt, die wir letzten Sommer mit anwaltlicher Aufsicht in einer unserer Sendungen zu Gast hatten. Von besagtem DJ war damals allerdings noch keine Rede. Der Fall kam erst im März 2024 ans Licht. Und immer wieder wurden auch Stimmen wie Frederika Ferkova und Sabrina Geisler in diesem Kontext zitiert. Ja, um das ein bisschen aufzuklären und auch natürlich über andere Dinge zu sprechen, habe ich Sabrina heute eingeladen. Frisch tätowiert bei mir ist jetzt Sabrina. Hallo.
Hallo, servus. Danke für die Einladung.
Wie oft gehst du zurzeit? Du bist ja schon mittlerweile schön gezeichnet.
Allerdings ja in letzter Zeit nicht so oft, aber letztes Jahr war ich sehr oft, sicher alle 6 Wochen.
Ist das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Zeichen der neuen Techno-Bewegung geworden. Gibst du mir da ein bisschen recht? Weil wir Alten sind ja nicht tätowiert, was nicht unbedingt schön oder gut oder schlecht sein muss. Aber es ist definitiv, diese Ganzkörperkunstwerke sind in Mode gekommen.
Das stimmt, ja.
Aber kein Arschgeweih.
Kein Arschgeweih, wobei das auch schon wieder im Kommen ist. Diese Tribal-Geschichten, das ist jetzt ja in Berlin, das ist so dieser Berliner Tattoo-Stil. Also, ja.
Da gibt es ja immer so Fernsehsendungen, auf, ich weiß nicht, wie die Sender heißt, ich glaube ZDF. Das war dann mal weg und das Bye-Bye-Arschgeweih kam ja da oft vor. Also eigentlich schon wieder Bye-Bye-Nicht-Arschgeweih.
Ganz genau.
Gut, stoßen wir in medias res. In den Medien war kürzlich häufiger der Name und Techno Me Too im Zusammenhang mit einem verurteilten DJ zu lesen. Wie kam es dazu?
Ja, das stimmt. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass ich in diesen speziellen Fall null involviert war. Mhm. Es war nur in den Medien immer wieder, also es wurde auf die Bewegung referenziert und deshalb im Zusammenhang halt mein Name erwähnt.
Aber ist dir das dann überhaupt recht, wenn der Name so oft vorkommt?
Ja, recht. Also ja, es war okay, also ist schon okay für mich, weil die Bewegung war ja wichtig und gut. Und ja, ist gut, wenn sie jetzt dadurch halt wieder in die Medien kommt.
Das Ganze ist ja sozusagen vom Falter ein bisschen losgetreten worden, grundrecherchiert worden. Jetzt haben eigentlich alle anderen, der Kurier, der Standard, das Ganze verfolgt. Da war ja schon ein bisschen ein Charakter von Sitcom und Thriller darin enthalten. Es ist oft die Rede von Sex, von Drohung, von lauter Musik, von Clubtoiletten. Denkst du, dass dieses Bild dem Ansehen der Clubszene schaden könnte? Es scheint ja so ein bisschen so zu sein, als stünden diese Nebenschauplätze fast stärker im Vordergrund als die Musik selbst oder als der Club selbst?
Mhm. Nein, glaube ich nicht, weil ich meine, Medien bleiben Medien. Die erzählen Geschichten natürlich immer in ansprechender Form. Und diese Themen im Zusammenhang mit der Clubszene sind ja eigentlich auch nichts Neues. Genauso wenig wie die Übergriffe. Jetzt wird halt nur über das, was falsch läuft, gesprochen und geschrieben, was ja gut ist.
Das ist definitiv gut und es ist, soviel ich weiß, ja jetzt aus diesem Kontext heraus auch die erste Verurteilung. Eine gab es ja schon davor, bevor Techno mit überhaupt entstanden ist. Die Sex-Positiv-Partys sind ja in letzter Zeit seltener geworden oder haben sich in privatere Kreise verlegt. Gibst du mir da recht? Ist das so? Nur was meine Wahrnehmung anlangt.
Ja, ich glaube, das kommt einem vielleicht auch nur so vor, wenn man selber nicht so der Sex-Po-Party-Gänger ist. Die ganz großen gibt es nicht mehr so, aber es gibt viele kleinere wahrscheinlich. Aber sie finden sicher weiterhin noch statt, ja.
Denkst du, dass diese Events und das Umfeld, in dem sie stattfinden, vielleicht dazu beigetragen haben, die Szene nachlässiger zu machen, etwa im Hinblick auf das Bewusstsein, was akzeptabel ist und was nicht, außerhalb dann solcher Partys? Weil wenn man diese Berichte liest, dann sind ja Dinge auf solchen Sexpo-Partys passiert. Da war alles okay und dann später wieder, da war es aber dann definitiv nicht erwünscht. Und da hätte man beim Nein dann halt auch dabei bleiben müssen.
Schwierige Frage, aber rein prinzipiell habe ich schon das Gefühl, dass auf diesen Partys der Rahmen sehr viel respektvoller ist als im normalen Clubgeschehen, vor allem für eine Flinterperson. Und ich glaube, dass übergriffigen Männern egal ist, was akzeptabel ist oder nicht, weil sonst wären sie ja nicht übergriffig. Und das alles ist ja auch echt schon immer so passiert. Ich glaube halt, dass es jetzt einfach nur öfter ans Tageslicht kommt, aber wahrscheinlich auch noch immer nicht genug oft, weil die Dunkelziffer ist sicher sehr hoch.
Das ist klar, weil sich auch nicht jede traut.
Genau.
Das haben wir ja auch letztes Jahr öfters hinter vorgehaltener Hand gehört oder dass manche Leute einfach die Sache ruhen lassen wollten. Als wir eben letzten Sommer gesprochen haben hier, auch begleitet von Anwälten, war aber von dem besagten Mann noch gar keine Rede. Er hat ja gestanden, wir sagen natürlich keinen Namen, man kann das ja in den Medien nachlesen, aber wie kam der Fall dann eigentlich später dann ins Rollen? Gab es da dann die Meldungen an die Stellen? TechnoMeToo, ich weiß nicht, wie TechnoMeToo jetzt überhaupt aufgestellt ist.
Genau, also dazu kann ich, in diesem speziellen Fall kann ich echt nichts dazu sagen, weil ich nicht involviert war. Ich weiß nur, dass es damals bei genau dieser Person zu Übergriffen jetzt nicht in dieser Schwere, wie sie jetzt verhandelt wurden, kam, aber dass er schon auffällig war im Backstage damals zum Beispiel und einfach Frauen ein bisschen zu lange belästigt hat oder halt was wollte von ihm und nicht ganz verstanden hat, dass er jetzt gerade unerwünscht ist. Das wusste ich über den, aber mehr war mir nicht bekannt.
In den Medien war ja jetzt sehr oft die Rede von einem bekannten DJ und wir wissen ja, wir sind alle neugierige Menschen. Dann wurde intern oft herumgefragt, wer ist das, wer ist das? Ehrlich gesagt, ich selbst hatte von ihm bis dahin noch nichts gehört. War das deiner Meinung nach dann vielleicht doch etwas reißerisch formuliert, um das Bild einer skandalösen Szene zu erzeugen, die... Ja, in der es nur um Sex und Drogen geht.
Ja, er war definitiv kein bekannter DJ. Er hatte, glaube ich, gerade zum Start von Techno Me Too einen Podcast aufgenommen für ein durch Techno Me Too gestorbenes Kollektiv. Und ich glaube, er hatte ein oder zwei öffentliche Gigs in kleinerem Rahmen. Und ja, in den Medien wurde er dargestellt wie ein Urgestein. Ja. War er aber nicht. Er war nur generell viel in der Szene unterwegs und vor allem auch in vielen Backstages.
Okay. Und da sind ja dann die Orte, wo eben sowas passieren kann. Und das wissen wir ja auch. Das Lustige ist ja, ich habe gerade den Kurier hier vor mir. Da ist das WC der Pratersauna abgebildet. Du weißt aber auch nicht, warum ausgerechnet dieses WC. Weißt du, auch runtergekommen
ist? Nein, weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass dort was passiert ist. Aber ich weiß es nicht genau. Nein.
Was ist jetzt dein Fazit nach 14 Monaten? Oder sind es schon 15 Techno Me Too? Obwohl du jetzt nicht mehr so eng damit verbunden bist. Ich müsste ja eigentlich dann auch, aber dazu kommen wir vielleicht später, die Kollegin einladen.
Ja, also wenn es um den Fall geht, wahrscheinlich definitiv, weil ich, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen kann. Aber Fazit nach 14 Monaten Techno Me Too. Ja, also ich muss sagen, durch diesen Fall, der jetzt da passiert ist, kann man wahrscheinlich sagen, es bringt ja doch etwas. Aber abgesehen von dieser Geschichte hat sich, glaube ich, nicht ganz so viel getan. Clubs wurden nicht verkauft und VeranstalterInnen, BesucherInnen und DJs ist es noch immer oder mittlerweile wieder egal, wen sie unterstützen. Ja, und also ich habe sonst nichts mitbekommen von Änderungen, von positiven Änderungen.
Einige machen wieder Partys, hat man gesehen.
Ja, mit fragwürdigen Lineups.
Genau. Aber ja, lassen wir das mal so dahingestellt. Wir wollen ja auch nicht die Richter sein. Bei dir selbst hat sich in letzter Zeit auch sehr viel verändert. Du hast es jetzt mehrfach angedeutet. Du hast ja auch Haus gemacht, das große Kollektiv, das damals ja da mittendrin dabei war, verlassen. Möchtest du das vielleicht kurz kommentieren? Oder auch nicht?
Ja, das war offenbar lange überfällig und war endlich Zeit, meine eigenen Projekte in Angriff zu nehmen.
Man hört ja im Hintergrund, das hat sich so ein bisschen in Einzelteile zerlegt, es gibt jetzt eine neue Generation. Hast du da noch Kontakt hin oder ist das wirklich hinter dir?
Nein, das ist eigentlich wirklich hinter mir, ja.
Okay. Bist du nun ohne großes Kollektiv im Rücken, freier unter Anführungszeichen? Hast du das Gefühl, dass eine Last abgefallen ist oder überwiegen die Vorteile der Arbeit in größeren Gruppen, / Kollektiven, wenn man so wie du jetzt natürlich auch als DJ und als Veranstalterin unterwegs sein möchte?
Ja, also ich fühle mich definitiv freier und mein Leben ist, glaube ich, auch ruhiger, obwohl ich mich wirklich viel um eigene Projekte kümmere, wovon ich ja auch wirklich viele habe. Also einerseits Paradox, die Veranstaltungsreihe. Nächstes Jahr gibt's wieder 3 Ausgaben. Dann Vampire, mein Flinter-Label. Und ich genieße es auch einfach, viel mehr Zeit zu haben, für mich als Einzelkünstlerin mehr zu produzieren, endlich mal Tage und Nächte zu nutzen zum Produzieren. Das hat mir einfach wirklich gefehlt in der Hausgemachtzeit.
Okay, du hast jetzt eine Frage vorweggenommen. Dein Projekt Paradox lässt sich natürlich, nehme ich einmal an, aus deinem DJ-Namen Perdition und was Ox?
Paradox? Ox. Paradox?
Paradox. Ah, okay, ja. Was ist das genau und wie lässt sich das musikalisch einordnen und wo ist deine Heimat und wie geht's da so dahin?
Paradox ist eine Party, so wie ich sie mir als Flinterperson in dieser Szene als Standard wünschen würde. Mhm. Das heißt internationale Acts, supported von coolen Locals und das vor allem mit Flinterfokus, sowohl hinter als auch vor den Kulissen. Und das Ganze dann auch mit Awareness-Team und härterer Selektion, damit Safer Space geschaffen wird. Und das Ganze findet statt in der Grellen Forelle. Und ich hoffe damit eben einen Standard, also so wie ich mir einfach einen super normalen, also jetzt eben keine Sexpo, einen Standard-Rave wünschen würde, den ich als flinter Person genieße.
Okay. Du hast dich ja musikalisch, sagen wir mal, in eine durchaus schnellere Richtung entwickelt, Schritt für Schritt, denn ich kann ja mich noch gut erinnern, dass wir euch noch gebucht haben, damals noch in den Saunabunker, da warst du noch, sag ich mal, normal technomäßig, wenn man das so sagen kann. Ja, normal schnell, jetzt sehr schnell. Was fasziniert dich am Genre Hard Techno? Darf ich überhaupt Hard Techno sagen?
Was fasziniert mich? Ja, für mich persönlich ist es wirklich die Energie, die diese Musik erzeugt. Das heißt aber nicht, dass ich das andere nicht mehr schätzen kann, weil zum Beispiel letztens Forelle mit der Sama war fantastisch. Also das Set von der Sama war wirklich grandios. Also ich schätze das noch immer sehr, aber mir persönlich macht es einfach am meisten Spaß, diese Form des Techno aufzulegen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil du fragst, ob du noch Hard Techno sagen kannst. Ich weiß gar nicht, was das ist, was ich spiele, weil ich kaufe auch ganz viel Musik aus den Kategorien Neo Rave, Hard Dance Hardcore. Also es ist ein Mischmasch.
Vor allem, wenn ich so deine Intros, also wie du beginnst, anhöre, da hast du immer was in petto, was Neues. Da war schon einmal Klassik dabei. Da waren immer so, ja, eigentlich war meistens ein Ohrwurm dabei, an den man sich erinnern kann. Ist das bewusst so gewählt?
Ich mag, also ich weiß auch, worauf du anspielst, diese klassische Geschichte bei dieser Demo damals.
Ja, genau.
Ja, ich mag eigentlich so komische Sachen oder auch Vocals und irgendwie mal was anderes drinnen. Also so reiner Schranz oder so sagt mir eh nicht zu, aber ich mag es, wenn das alles ein bisschen vermischt wird und man am Ende dann gar nicht mehr weiß, welches Genre das ist.
Okay, also man muss nicht unbedingt das in ein Genre pressen. Wir wissen ja nur, wenn man auf Beatport liest, wie viele unterschiedliche Technos, Trances und Houses mittlerweile gibt. Irgendwer musste das ja erfinden.
Ganz genau.
Ganz früher hat es, glaube ich, 3 davon gegeben. House, Techno und Hort. viele aus der älteren Generation tun sich ja mit dem neuen Clubgeschehen etwas schwerer, sage ich mal so. Vor allem, was nach der Pandemie passiert ist. Zuletzt auch bei besagter Hexparty in der Forelle bei Zuckerwart konnte man aber schon eine Art Starkult und einen eigenen Dresscode beobachten. Viel Make-up, wenig Kleidung, schöne Körper, wenn man so will, auch vor allem der Künstler, Lack, Leder, Ketten. Woher kommt das eigentlich? Kann man das irgendwie popkulturell, historisch erklären? Hast du dafür eine plausible Definition?
Naja, man hat das ja jetzt eh schon öfter gehört seit der Pandemie. Hard Techno ist das neue EDM.
Ja.
Und ich finde es spannend zu beobachten, auch wenn es nicht das ist, was ich wirklich cool finde, weil Starkult und so und wenn Optik wichtiger scheint als die Musik, finde ich persönlich jetzt auch nicht so cool. Versuch's aber trotzdem nicht zu haten. Und weil ja im Endeffekt dann trotzdem irgendwie alles seine Berechtigung hat und Vielfalt dann uns alle irgendwo bereichert. Hoffentlich am Ende.
Ja, hoffentlich ist aber auf jeden Fall der Markt vorhanden, dass es eben viele junge Leute gibt, die dann eben solche DJs, solche Künstler eben so faszinierend finden, dass sie da dann alles dafür tun, dass sie in den Backstage kommen oder hinter das DJ-Pult sogar, wenn wir jetzt von der Forelle sprechen, wo es ja der Backstage bringt ja eigentlich nichts, man sieht ja nichts. Und dann ja dazu 20 hinten stehen. Aber das mit ausdrücklicher Duldung des Artists, da wären wir ja schon fast wieder beim Eingang. Kann das nicht auch mitunter dann da ein bisschen gefährlich werden?
Gefährlich?
Naja, dass dann so Dinge passieren, die man dann nicht mehr, die man als Veranstalter dann oft gar nicht, weil da hinten rein kann ich kein Awareness-Team reinschicken.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Definitiv. Ja, ich weiß auch nicht, was man da am besten tut. Ich meine, ja, man kann als Veranstalter eh nur so gut wie es geht darauf achten vielleicht und auch schauen, dass man das im Rahmen hält. Aber ich habe es eh erlebt, wie das war bei Hex. Ja, da war ein Griss um die Jungs.
ist es bei Paradox auch so?
Nein. Nein, also war bisher nicht so. Es klar, war schon viel. Es sind auch mehr, ich meine, bei euch waren ja da auch sehr viele junge Frauen. Das stimmt. Aber es war trotzdem bei Paradox die Stimmung noch nicht so aufgeheizt wie da. Also das war ja wirklich, habe ich so noch nicht erlebt, wie die da angehimmelt wurden.
Genau, da kann man sich dann wirklich noch viel intensiver vorstellen, wie wichtig eigentlich ein Awareness-Team sein kann, weil wenn dann alle so ausgelassen sind, ja. Weil oft ist es ja so, ich sag's wie es ist, bei Zuckerwart, wo das Publikum normalerweise relativ studentisch ist, haben sich ja auch alle vielleicht ein bisschen besser im Griff.
Ja.
Passieren kann immer was. Ja.
Absolut.
Aber ich glaube, diese ganzen neuen Geschichten, die haben da viel mehr diese Ausgelassenheit. Und das meine ich jetzt nicht nur auf Drogen bezogen.
Mhm.
Gibst du mir da recht? Okay. Einige andere Genres und auch Clubs haben es ja im Moment schwer und führen eher ein Nischendasein, während lautere und schnellere Musik eben boomt, wie schon erwähnt. Und andere scheinen wiederum verstärkt in den Kommerz abzuwandern. Wie erklärst du dir diese Entwicklung? Weil wenn man jetzt Wien anschaut, es ist nicht mehr das Wien, was es zum Beispiel 2020 im März noch war.
Das stimmt. Und das, was du auch gerade angesprochen hast, mit es wird immer ausgelassener. Ich glaube, es wird generell extremer, sowohl in diese Richtung, aber auch was die Schnelligkeit der Musik, also was das angeht. Egal, ob es jetzt Hardtechno ist oder Trance, wir gehen einfach total in die schnellen Richtungen. Also die neue Fortgeh-Generation will es definitiv schnell. Und ich bin mir halt nicht sicher, woran das liegt, dass andere Musik, also andere Genres da gar nicht mehr so den Zufluss haben. Aber vielleicht liegt es daran, dass meine Generation mittlerweile nicht mehr so viel feiern geht und Familie gegründet hat.
Ist das in deiner Generation auch schon? Du bist ja doch ein Hausergänger.
Ja,
ein paar Monate, glaube ich.
Ja, ein paar Monate. nein, schon. Also ich habe schon, viele meiner Freunde haben Familie gegründet, die gehen nicht mehr fort. Ja. Und es kann sein, dass das halt die sind, die, also dass das jetzt die Konsumenten gewesen wären, dieser Untergenres, die halt ja jetzt nicht mehr so viele BesucherInnen haben. Und ich glaube auch, dass diese neue Generation, die halt auf das Schnelle steht, einfach nicht mehr so viel fortgeht. Also ich glaube, das ist eher so sehr, dass sie sich wirklich gut aussuchen, wo sie hingehen.
Das stimmt ganz sicher. Mhm. Es ist mir lustigerweise, aber in anderen Ländern, zum Beispiel war ich jetzt einmal auf einem Festival in Belgien, wo das Marco Belli veranstaltet hat, wo Laurent Garnier gespielt hat. Da war das Publikum zum Beispiel im Schnitt, ich würde sagen, zwischen 35 und 40. Oder auch wenn man in Barcelona ausgeht oder in Portugal. Mir kommt vor, das Publikum hier und vielleicht auch in Deutschland, woran wir uns ja immer sehr orientieren, ist definitiv jünger.
Mhm.
Ist das bewusst so gewollt? Und viele beklagen das ja jetzt nun auch, weil manche Clubs ja so ganz arg an der Reißleine gezogen haben. Nur ja, kein Techno. Und bitte alle Afrohaus. Und dann war es aber erst ein Bumerang, weil es die Jungen einfach nicht interessiert. Außer vielleicht die wirklich in dieser Bubble daheim sind.
Ja. Ja, Es ist spannend, dass Techno, vor allem die flotteren Geschichten, dass das ist, worauf alle abgehen. Natürlich, TikTok ist halt da natürlich Mitschuld. Mitschuld.
Ja, wie hältst du es mit TikTok?
Ich mag TikTok prinzipiell für gewisse Themen, weil man zum Beispiel jetzt diese P. Diddy-Geschichte,
ja. Es
ist für mich die Nummer eins Informationsquelle. Ich setze mich da am Wochenende hin für 2-3 Stunden und lass mich da rein und schaue mir dann wirklich eins nach dem anderen an dazu. Und das ist wirklich für solche Geschichten wirklich gut. Also natürlich, wenn man das tagtäglich benutzt, nebenbei ist es wahrscheinlich nicht so gescheit. Mache ich auch nicht. Ich mache es halt wirklich so bewusst für 2-3 Stunden, um Informationen zu bekommen.
Ja, P. Diddy auch so ein gefallener Engel, der sich im Nachhinein als gar kein Engel herauskristallisiert hat, wenn nur ein kleiner Prozentsatz von dem stimmt.
Ja, absolut.
Allgemein klagen ja Clubs und Veranstalter über starke Umsatzrückgänge, vor allem hierzulande, aber auch ein bisschen in Deutschland. Spürst du das auch oder ist das in diesem Segment eben noch überschaubarer?
Nein, ich glaube, das spürt jeder und jede. In der Nachtgastro generell, glaube ich. Und Clubsterben kann man ja auch zuschauen. Also sowohl hier als auch in Berlin, als auch, ich weiß gerade gar nicht, da gab es noch eine Stadt, wo gerade irgendwie was in den Medien war. Und es hat definitiv mit der Wirtschaftslage irgendwo zu tun und unzureichender Unterstützung durch die Politik. Und ich glaube eben auch, das, was ich auch schon vorher angesprochen habe, dass sich die Erwartungshaltung der Feiernden ein bisschen geändert hat. Wenn sie jetzt Geld ausgeben, möchten sie was erleben. Und dieser normale Clubabend reicht dann nicht mehr.
Dann geht man schon lieber in die Lugner City.
Ja, zum Beispiel.
Hätte man sich vor einigen Jahren auch einfach nicht vorstellen können, dass das mal so alle anderen schlägt.
Aber das ist mal was anderes. Ja. Das ist ein Erlebnis.
Ein anderer großer Club, der gar nicht unmittelbar in Wien war, sondern an der Stadtgrenze zu Niederösterreich, ist das Exil. Da warst du ja auch sehr oft.
Mhm.
Weißt du, wie es eigentlich da weitergeht? Fehlt dieser Szene so ein Laden?
Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht. Und ja, also ich glaube, dass für die eben die angesprochenen jungen Feiernden, für die ist das definitiv was. Und es fehlt aber Wien prinzipiell ganz viel, meiner Meinung nach.
Erzähl mal auf.
Ja, zum Beispiel Orte um Wien, wo man Festivals machen kann. Stichwort Maxhalle. Mhm. Also das wäre super, dann mehr öffentlicher Raum für Partys draußen im Sommer. Wird ja auch immer schwieriger. Es wird einem anscheinend immer, ich habe es noch nie versucht, aber ich kriege nur mit, was ich so höre, Demos anmelden. Also diese Demo-Geschichten, das wird ja auch immer mehr eingedämmt und versucht, dass es nicht stattfinden kann.
Weil es natürlich eine Art Hintertür war für einige und das natürlich dann auch nicht sein soll.
Ja.
Und wie wir wissen, die Beamtenschaft ist ja auch nicht ganz so dumm, dass man ihr permanent auf der Nase herumtanzen kann. Aber hat vielleicht der klassische Club eigentlich so auf Dauer ausgedient? Ich meine, es gibt halt noch die schicken Discos am Ring, die wir natürlich jetzt nicht mehr gehen. Früher sind wir da aber auch hingegangen. Aber auch diese klassischen Underground-Läden, wo wir jetzt eben gerade drüber gesprochen haben, die werden ja auch immer weniger. Das Flex ist ja auch bei vielen unten durch, vielleicht weil es zu gefährlich ist.
Ja, ausgedient, ich hoffe nicht. Also ich habe die große Hoffnung und den großen Wunsch, dass das eine grelle Forelle weiter bestehen wird auf jeden Fall und dass das wieder besser wird mit besserer Wirtschaftslage, dass die Leute vielleicht wieder mehr, aber ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich sehe nur natürlich generell ganz global die Entwicklung hin zu diesen riesen Megapartys, verknippt, Teletech, also Hallen voll, wo sie 5.000 bis 10.000 Leute reinkriegen, wo eine fette Lichtershow, genau, bei uns, na gut, bei uns hat's jetzt, da macht es der Bratatom mit Chrome, versucht's.
Ja.
Da gehen auch viele Leute rein, ist auch eine fette Lichtershow und funktioniert ja anscheinend auch gut.
Also auch so ein Beispiel, so ähnlich wie Lugner,
ja.
Was vor Corona unmöglich gewesen wäre,
ja.
Dass man sagt, man bringt die Szene in Wien zu einer Technoparty in den Praterdom.
Ja.
Aber, und viele sagen aber, ja, es war geil, es war,
ja, richtig.
War cooles Licht, richtig, war gute Musik. Und auch wenn man diese Karten hat und nichts mehr zahlen will, nichts mehr zahlen muss mit Bargeld drinnen, es ist, also das, was man sozusagen vor 40 Jahren schon in Mallorca gehabt hat.
Ja, voll.
Es taugt den Leuten.
Ja, ja, es ist irgendwie, es hat sich da echt, hat sich in den Mainstream gedrängt, Techno und wie man dazu feiert vielleicht, ja.
Das richtige Feiern zu Techno, das, da muss man, glaube ich, mal ein Buch schreiben, ja, das ist nichts. Wie sieht jetzt dein weiterer Weg in der Clublandschaft aus? Welche Pfade möchtest du jetzt veranstaltungstechnisch und vielleicht auch DJ- und produktionsmäßig in Zukunft einschlagen?
Ja, also wie gesagt, es wird wieder 3 Veranstaltungen geben in der Grellen Forelle nächstes Jahr. Ich kann leider noch kein Datum nennen, kann noch nichts anteasern und auch noch keinen Act. Aber die wird es auf jeden Fall geben und ich werde mich, wie gesagt, mehr auf meinen Künstlerdasein fokussieren. Ich habe auch heuer noch, ich release noch 2 EPs, im November noch was auf Acid Mind, im Dezember auf Sonax.
Also kein eigenes Label, sondern auf anderen Labels.
Genau, also aber ich habe ein eigenes Label, Vampire, wo ich ja auch vorletzte Woche was released habe, wo ich aber wirklich schaue, dass auch Flinter-Personen lokal oder nicht nur lokal können, österreichweit, deutschlandweit, die Hilfe brauchen beim Releasen. Schaue ich einfach, dass wir da mit, ich sage mal, genreübergreifender Musik, dass ich es ermögliche, dass Flinter-Personen leicht releasen können und ihnen da unter die Arme greift. Aber für mich persönlich schaue ich halt natürlich, dass ich auf gute Labels komme.
Und du spielst ja auch schon relativ viel im Ausland, also das Netzwerk funktioniert. Oder einige Male zumindest.
Einige Male. Noch nicht genug.
Was wäre so dein Traumclub?
Zum Spielen. Tatsächlich.
Sag nicht Bergheim.
Nein. wo ich tatsächlich gerne mal spielen würde, eine Afrobar. Auf Sizilien.
Okay.
Weil das ist Outdoor und man kann dort Hard Techno spielen und hat einen Blick auf die Palmen. Ich weiß nicht, hätte ich Bock drauf.
Ist das in der Nähe von Taormina, glaube ich? Ich glaube, ich kenne das.
Kennst du das? Ich weiß gar nicht, wo. Ja, Taormina könnte sein.
Auf jeden Fall ein toller Laden. Mhm. Und hast du eigentlich so ein bisschen im Auge, weil man sagt immer, die Szene wird wieder kleiner. Ich merke aber davon nichts in Österreich. Mhm. Also derzeit ist sie noch immer sehr, sehr groß, wenn man das alles auch mit reinzählt, was da so an Trends-Entwicklungen sich getan hat, rund zum Beispiel um Mann und Hofstadt und so weiter. Zählst du das eigentlich auch zu dem schnell?
Ja, voll, genau das meine ich. Also das ist so einerseits die harte Richtung, einerseits diese trendy, groovy Richtung. Es ist echt interessant, was sich da alles so zusammengefunden hat.
Wird nicht kleiner.
Nein, glaube ich auch nicht.
Und vor allem dominiert sie einfach die Stimmung, weil ich habe ja gemerkt, dass auf solchen Events die Stimmung allemal besser ist als auf einem einschläfernden Afrohaus-Event, wo alle dann so im Stehen tanzen und einen Stehslalom machen.
Das stimmt, ja.
Und zeigen, wie schön die Kleidung ist. Würde jetzt, ich meine, weil wir ganz kurz von Hausgemacht gesprochen haben, großes Kollektiv, Kollektive kommen und gehen, würdest du wieder mal auf einer Hausgemacht-Party spielen?
Nein, und Hausgemacht bucht sowieso nur DJs, die, also es vergibt Floor-Hostings, aber prinzipiell buchen sie nicht extern.
Und ins Werk, nehme ich an, gehst du auch nicht
mehr. Nein.
Aber vielleicht wird es ja verkauft.
Vielleicht, ja, genau. Nein, ich habe nie dran geglaubt.
Es steht Halloween vor der Tür. Auch so eine Geschichte, die über den Teich gekommen ist. Ich bin nach Wien gekommen 1987. Da gab das, man muss sich das vorstellen, da gab es das noch gar nicht. Da hat noch niemand Halloween gefeiert. Das ist alles dann in den 90er Jahren losgegangen. Was sagst du eigentlich zu der Entwicklung? Bist du gern auf Halloween-Partys?
Boah, es ist irgendwie auch so was Amerikanisches, oder? Was uns in Amerika irgendwie so ein bisschen mitgegeben hat. Ich weiß nicht, ich verkleide mich, glaube ich, prinzipiell nicht so gern. Deswegen ist es mir eigentlich egal. Wenn die Musik gut ist, passt die Party. Aber ob es Halloween ist oder nicht, ist mir eigentlich eher egal.
Gut, damit entlasse ich dich. Vielen Dank. Halloween steht ja vor der Tür. Es gibt viele, viele Events in ganz Österreich, mit oder ohne Techno. Aber wir interessieren uns natürlich eher für, glaube ich, diese Entwicklung oder dieses musikalische Genre. Danke, liebe Sabrina, für deine Zeit. Danke euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Ihr hört diesen und alle anderen Podcasts natürlich weiterhin nach auf allen Plattformen. Und ich hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder dabei, wenn neue spannende Gäste da sind. Und bis dahin, Happy Halloween und bleibt mir gewogen.
Danke, Baba.
Clubkultur. Mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.